SWR 2 Tandem.
Manchmal verschränken sich Fantasie und Realität auf eine eigentümliche und schreckliche Weise. Bei Oswald Le Wet zum Beispiel war das so. Der Wiener Schriftsteller veröffentlichte 1933 einen Science-Fiction-Roman, in dem der Held in Zeit und Raum verschwindet. Für Le Wets unehelichen Sohn Oswald Fuchs war sein Vater viele Jahrzehnte lang auch so ein Verschwundener. Aber irgendwann wollte er wissen, was geschehen war. Zusammen mit dem Autor Thomas Gewert hat Oswald Fuchs das Schicksal seines jüdischen Vaters recherchiert. Der Zeitreisende von Ansbach oder Wer war Oswald Le Wet heißt die nun folgende Sendung aus dem Jahr 2012.
Wien, 23. März 2012. Interviewtermin mit dem Schauspieler Oswald Fuchs. Ich möchte mit ihm über seinen Vater, den Schriftsteller Oswald Le Wet, sprechen. Als ich an der Wohnungstür klingele, öffnet mir ein älterer Herr. Bist du der Thomas? Fragt er lächelnd und bittet mich hinein.
Also ich bin der Oswald Fuchs, der uneheliche Sohn von Oswald Le Wet, Autor von Verirrt in den Zeiten. Und ich versuche jetzt, dem Thomas etwas über meinen Vater zu erzählen.
Wir haben uns gerade erst kennengelernt, aber das Du macht mir die Annäherung leichter.
Gesetzt den Fall, theoretisch, wir könnten jetzt auch eine Zeitmaschine bauen. Wenn du die Möglichkeit hättest, würdest du gerne nochmal auf deinen Vater treffen?
Nein, der war für mich keine Vaterfigur. Seine Frau hat mir mal gesagt, sie glaubt, dass er ein Reisender ist. Ja, wieder rastlose Jud, nicht? Sie glaubt, er lebt jetzt noch als Schriftsteller. Vielleicht hat er die Verfolgung gespürt und dann ist er weg von dort, wo er gerade ist. Er weg aus der Zeit.
1933 veröffentlichte Oswald Le Wet einen Science-Fiction-Roman mit dem Titel »Verirrt in den Zeiten«. Darin erzählt er die Geschichte eines Erfinders namens Erasmus Büttgemeister, der beim Bau einer mysteriösen Maschine verschwindet.
25. April 1906. Dunkel ist mir in Erinnerung, dass ich mit dem Fremden in Streit geriet. Er verlangte, dass ich ihn die Maschine allein erproben lasse. Ich weigerte mich dessen. Warum ich's tat, weiß ich jetzt selber nicht. War es vielleicht das kindisch boshafte Verlangen, diesem urweltlichen Wesen meine Macht zu zeigen? Kurzum, ich blieb bei meiner Weigerung. Als er sich auf den Pakt berief, auffuhr mit wilden, bösen Worten, wie ein Held Homers, als meine Gegengründe mich im Stiche ließen, da sagte ich nur höhnisch trockenen Tones, ich will ruhen, sie werden gehen. Da stand er nun, das zornerglühte Antlitz hochgereckt, mit drohend aufgeschwungenen Fäusten und röchelte,
so sei verdammt wie ich. So soll dich Gott mit deinem eigenen vermessenen Werke strafen. Wie ich im Raume friedlos irre, so mögest du dich in der Wüstenei der Zeit verirren, heimatlos und hoffnungslos. Und wenn ich dir ein zweites Mal erscheine, werde ich dir Bote deines unseligen Endes sein.
Da er sich wehrte, griff ich kurz entschlossen nach dem Kabel, schaltete ein und durch die peinigende Kraft des Stromes drängte ich ihn zur Tür hinaus. Was weiter kam, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich die Türe meines Arbeitszimmers vor dem Fluchenden verschloss. Mein letzter Blick fiel auf meine Mutter, die durch den Lärm herbeigerufen worden war.
Science Fiction. Diese Genrebezeichnung war 1933, als Oswald Le Wets Roman erstmals erschien, im deutschsprachigen Raum noch weitgehend unbekannt. Science-Fiction-Romane beschreiben, so die Definition heute, eine mögliche Zukunft. Was wäre, wenn es bestimmte wissenschaftliche oder technische Möglichkeiten gäbe? Welche Auswirkungen hätten sie auf die Gesellschaft und den einzelnen Menschen? Oswald Le Wet stellte die Frage, was wäre, wenn wir eine Zeitreise machen könnten? Und er führt uns nicht in die Zukunft, sondern in die Vergangenheit.
Als ich meine Augen aufschlug, fand ich mich auf dem Boden liegend. Ich hatte jenes seltsame Gefühl der Zeitlosigkeit, das uns beherrscht, wenn wir aus einer Ohnmacht oder aus dumpfem, tiefem Schlaf erwachen. Schlaftrunken rieb ich mir die Augen und reckte mich. Durch das Fenster sah ich im hellen Sonnenglanze die Häuser einer mittelalterlichen Stadt mit Erkern, Laubengängen, Innungszeichen. Und auf dem Markte sah ich Kaufherren, Musketiere, Bettelmönche, herumziehende Händlerinnen, Gildenmeister, eine bunt bewegte Menge. Ich schlug meine Hände vors Gesicht und taumelte.
Gestrandet in der Vergangenheit steht Erasmus Büttgemeister vor der Versuchung, die Welt neu zu gestalten, ganz nach seinen Vorstellungen. Eine politische Allegorie, geschrieben am Vorabend einer heraufziehenden Diktatur.
Heute in 4 Monaten. Am 16. November wird die Schlacht bei Lützen sein. Es wird der Schwedenkönig fallen. Wenn ich an der Börse zu Nürnberg oder Augsburg das Leben des Schwedenkönigs versichere, erwerbe ich damit spielend ein Vermögen. Und welchen Zwecken sollen die Maschinen dienen? In wessen Dienste soll ich meine Künste stellen?
Also das ging eigentlich 33 in Richtung Drittes Reich.
Wie in vielen Staaten Europas, so begannen sich auch in Österreich faschistische Bewegungen durchzusetzen. Hinzu kam, seitdem Adolf Hitler die Macht ergriffen hatte, betrieb er teils offen, teils verdeckt den Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich.
Warum mich überhaupt in fremde Dienste stellen? War es nicht weit lockender, mit eigenen Mitteln eigene Pläne auszuführen? Ein Kriegsheer anzuwerben und es auszurüsten mit neuen, nie geahnten Waffen? Die Länder zu durchrasen, Schrecken und Bewunderung verbreitend, als Kriegsfürst ohne gleichen Land und Macht und schöne Frauen zu gewinnen, ein Königreich erobern? Ein Königreich? Ein Kaisertum? Die ganze Welt? Unbewusst bedeckte ich das Blatt Papier mit Zeichnungen. Maschinengewehre, Flugzeuge, Haubitzen. Plötzlich wurde mir das Büchlein unter meinen Augen weggerissen. Ich blickte auf. Ein Reiter hielt vor mir. In seiner Hand schwang er das Buch.
Und sagt, ihr könnt derlei verfertigen?
In weitem scharlachrotem Mantel, auf dem Reiterhut eine rote Hahnenfeder wie ein Fürst der Finsternis, hielt er vor mir. Das fahle Antlitz überstrahlt von feurig dunklen Augen und zügelte den Rappen, der ungeduldig schnaubend weiter wollte. Gebt mir 2000 Mann und gebt mir Geld. Und in 5 Monaten baue ich euch 5 Feldgeschütze und 5 Flugzeuge, mit denen ihr in 5 Minuten ein ganzes Heer zerschmettern könnt.
Ich schlage ein. Hier habt ihr meine Hand. Und ich schwör's euch bei den Sternen. Ich will euch zu dem Mächtigsten auf dieser Erde machen. Wir wollen uns dann teilen in der Herrschaft über alle Welt.
Gönnt mir einige Tage Überlegung. Ich muss noch einmal darüber nachdenken.
Gut denn, überlegt es. Nehmt hier den Ring. Er wird euch jederzeit Zutritt zu mir verschaffen. Merkt euch's, auch in unseren Tagen ist gut leben, so man die Macht hat.
Wie finde ich euch denn?
Fragt nach dem Obersfeldhauptmanne der Armada römisch-kaiserlicher Majestät. Ich heiße Albrecht Waldstein, zu Friedland Herzog und zu Mecklenburg. Habt ihr denn in euren Zeiten gar nichts von mir vernommen?
Oswald Lewitz' Roman geriet nach seinem Erscheinen schnell in Vergessenheit. Doch die politischen Vorahnungen, die er in seiner Science-Fiction-Geschichte künstlerisch verarbeitet hatte, sollten sich als zutreffend erweisen. 5 Jahre später marschierte die deutsche Wehrmacht in Österreich ein und Adolf Hitler verkündete den Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich.
In der Wohnung meiner Pflegeeltern, wo ich ja aufgewachsen bin, da habe ich einmal gehört, er ist ein Mischling, ist er. Ah, schau, ein Mischling ist er. Ja, ja, ich bin immer unterm Tisch gesessen, gehockt und ich habe unseren Tisch vorgerufen, was bin ich? Ah, nix, jetzt sei ruhig. Ne? Und, ne? Was ist ein Mischling? Und dann kam die große Antwort, Mischling, du bist gemischt zwischen Tee und Kaffee. Aber sowas gibt's ja nicht, jetzt sei ruhig. Und das war wusste, dass ich ein Mischling bin.
Rund 50 Jahre später wurde der Roman Verirrt in den Zeiten wiederentdeckt und neu veröffentlicht. Doch über den Autor, Oswald Levet, war zu diesem Zeitpunkt so gut wie nichts mehr bekannt. Seine Biografie schien sich auf verblüffende Weise mit dem Schicksal seines Romanhelden zu überschneiden. Auch Levets Spuren verloren sich, wie die Büttgemeisters, im Nichts. Bis eine Wiener Stadthistorikerin Ende der 90er Jahre sein weiteres Schicksal recherchieren konnte.
Als dein Vater verschwand, warst du noch sehr klein.
Ja.
Wann begann das Nachdenken über den Vater, wo er hingegangen ist, wohin er verschwunden ist?
Ja, immer wenn es Amts wegen hieß, wo ist der Vater, wann ist er geboren, das wusste ich schon nicht. Wo ist denn der Vater, wo war denn dein Vater? Und meine Pflegeeltern haben mir da eigentlich was zusammengebastelt, Roman, der verfolgte Vater, und ist dann plötzlich verschwunden, Südamerika.
Auf Spurensuche im März 2012. Oswald Fuchs ist heute 79 Jahre alt, doch noch immer wirkt er unglaublich agil. Seine stämmige Statur ist trotz des Alters ungebeugt, sein Gang forsch und zielsicher. Volles weißes Haar, wache Augen, die mich fast schelmisch anblitzen.
Wusstest du damals eigentlich schon, dass dein Vater Schriftsteller war?
Ja, das habe ich erfahren, wie ich junger Schauspieler war. Ich habe also, dann die Bücher aus der Nationalbibliothek besorgt.
Und wie war dein erster Eindruck damals?
Ganz gut. Hat mir beeindruckt, die jüdische Mystik, die da immer wieder aufscheint für mich. Das Kabbalistische, das Chassidistische, die geradezu esoterische Fantasie des Judentums. Starke Bilder, archaische Bilder, ne?
Ja.
Wo er die her hat, angelesen. Er war sehr gebildet, ne? Bildung und Fantasie, das ergibt nicht unbedingt die Wirklichkeit.
Oswald Levet wurde am 15. Juni 1884 in Baden bei Wien als Oswald Franz Löwit geboren.
Sein Vater, also mein Großvater, war Schuldirektor aus Prag. Das Geschlecht hieß Löwit. Was Löwit war so in Prag, der Jud, ne?
Über seine Jugend ist nur wenig bekannt. Er studierte in Wien Rechtswissenschaften. Dann ging er nach Paris. 1912 ließ der Sohn seinen Familiennamen ändern. Oswald Franz Löwit hieß von nun an Oswald Levet.
Hat er seinen Namen aus Opposition zum Vater und dessen elitäre Haltung ändern lassen?
Gute Frage. Vielleicht wollte er gar kein Jud sein. Vielleicht hat er die Verfolgung schon gespürt und dann ist man besser Levet als Löwit.
Oswald Levet zog in den Ersten Weltkrieg. Als richterlicher Beamter der Militärjustiz hatte er Stand- und kriegsgerichtliche Untersuchungen durchzuführen. Nach einer Verwundung wurde er mit dem Franz-Josefs-Orden ausgezeichnet. Er kehrte ins zivile Leben zurück und gründete eine Rechtsanwaltskanzlei in Wien. Er beherrschte 6 Sprachen fließend, arbeitete als beeideter Gerichtsdolmetscher und galt als einer der eloquentesten Rechtsanwälte von Wien.
Er kam ja dann in einen gewissen Kreis von Wiener Schriftstellern. Wer gehörte dazu?
Sein bester Freund war Leo Perutz, das war damals ein anerkannter Wiener Dichter.
Mitte der 20er Jahre befand sich Oswald Levet auf dem Höhepunkt seines beruflichen und gesellschaftlichen Erfolges.
Privat weiß ich, dass mein Vater ein Lebemann war, sehr gern essen ging, hier und da in der Hermesvilla im Leinzer Tiergarten gewohnt und gelebt hat. So ein Frauenverbrauch wie Arthur Schnitzler und ein Salonlöwe. Er konnte natürlich die Sprache artistisch behandeln und das mochten schon damals die Frauen sehr. Und das hat er auch benutzt, ausgelastet, diese Begabung. Er hat nie Geld gehabt, er konnte auch die Alimente für mich nicht bezahlen. Und hat natürlich dann aus der merkantilen Ader heraus eine Millionärin geheiratet.
1933 trat Oswald Levet aus der israelitischen Kultusgemeinde aus und heiratete die aus Prag stammende Jüdin Martha Tausig. Die Eheschließung wurde nach altkatholischem Ritus vollzogen.
Wie dann meine Mutter kam, hat mein Vater die Schlüssel der Wohnung, die Schlösser auswechseln lassen. Er hat eine fremde Frau aufgemacht. Und das war natürlich ein Schock. Und dort wird die Abneigung bis Hass entstanden sein in meiner Mutter. Bei meiner leiblichen Mutter konnte ich nicht aufwachsen, weil mit mir als unehelichem Kind und ohne Alimente im 33er Jahr gab es keine Möglichkeit, ohne Geld das Kind selbst aufzuziehen. Und also da hat sie mich zu Zieheltern gegeben. Da hat man annonciert in der Zeitung und da hat sich eine Familie gemeldet, die hießen Damisch, das waren Straßenbahner, das waren die ersten Sozialisten in Wien und die haben mich da aufgezogen. Also ich erinnere mich, dass ich immer wieder, nicht sehr oft, mit meiner Pflegemutter vorgeführt wurde von ihr bei meinem Vater und dann musste ich immer französische Gedichte aufsagen. Das konnte ich und ich habe das Gefühl heute noch, dass er gar nicht richtig zugehört hat. Und da ist vielleicht schon die Schauspielerei hineingedrückt worden. Und er stand streng und hat dann sich ein Lob abgepresst, ne? Und hat dann eine Münze, eine Kleinstmünze, auf dem Schreibtisch gelegt mit den Worten, da kauft ihr ein Automobil. Und dann gingen wir ergriffen die Flucht irgendwie und schon bei der Tür rief er uns nach, Frau Käfer, er soll nur ja kein Handwerk lernen. Versprechen Sie mir das, ja. Und schön und schon waren wir draußen.
Vor dem Ansbacher Rathaus wartet eine Menge Menschen. Nun öffnet sich das Tor. Die Magistratspersonen treten auf die Straße. Soeben haben sie da droben auf der Schranne den drei Juden Isaac Lamfrom, Nathan Lewisch und Michel Pregitzer ihr Urteil gesprochen, dass sie als Hostienschänder und Brunnenvergifter, als Gott dem Allmächtigen, der Natur und der christlichen Ordnung gehässig, verschmäht und vorerst zur scharfen Frag durch alle Gradus verwiesen, und sodann ihr Leib zu Asche verbrannt werden solle. Die Kinder tollten umher, in freudiger Erwartung wie vor einem Volksfest, warfen ihre Mützen in die Luft und sangen, Itzig, Itzig, Lamm fromm, bist ein frommes Lamm, drum wirst du gebraten, morgen gibt es Hammelbraten, bäh, bah, hepp, hepp. Und ich stand da, mitten unter ihnen und hörte dies und sah. Wie ein Weißer unter Kannibalen, der zusieht, wie sie ihre Menschenopfer vor der Schlachtung wild umtanzen. Was habe ich mit diesen hier gemein? Wie kann ich sie verstehen? Wie viele Scheiterhaufen müssen flammen, ehe sie mich verstehen? Wo führt die Brücke über drei Jahrhunderte?
Und dann hat man halt den Tratsch und das Gerede darüber mit Kinderohren gehört und ist es nicht ein Jud? Freilich ist er noch da, ist er schon deportiert? Und wenn man nachgefragt hat, hat man immer die falsche Antwort gegeben. Naja, das verstehst du noch nicht, solche Geschichten.
Am 19. April 1940 wurde Oswald Levet verhaftet. Der Vorwurf lautete, falsche Zeugenaussage und Urkundenfälschung.
Weil er aus seiner jüdischen Frau eine Arierin gemacht hat, also Dokumentenfälschung. Ne?
5 Monate Kerker, verschärft durch ein hartes Lager monatlich, so das Urteil des Wiener Landesgerichts vom 20. März 1941. Nach seiner Entlassung gelang es Oswald Levet, nach Belgien auszureisen. Doch in Brüssel wurde er erneut verhaftet und zurück nach Wien gebracht.
Und dann kam eben meine Mutter hier und da, und er hat gesagt, mein Vater, der ist nicht mehr da, dann trifft es jetzt endlich sein Schicksal. Also die haben das gewusst.
Hat dich das als Kind interessiert, wo er hingekommen ist? Also man hat es akzeptiert, er ist weg und...
Er ist weg. Und dann später, ja, da sind so SA-Leute aus der Verwandtschaft meiner Pflegeeltern aufgetreten und haben mich liegen sehen am Sofa als Kind. Ist der Judenbub immer noch da?
Oswald Fuchs war 7 Jahre alt, als er plötzlich von zu Hause abgeholt wurde.
Das war ein Lager bewirtschaftet von Klosterschwestern und einem SA-Mann, da im 16. Bezirk. Und das wurde man immer mit Lastautos transportiert. Und dann kamen immer wieder welche weg. Und das hat man gespürt, das ergibt schon so einen Verdacht, dass das existenziell enden könnte. Und meine Pflegeeltern haben ewig Briefe geschrieben an den Reichsjugendführer, dass sie mich hitlerisch erziehen werden und alles, wenn ich nur freikomme. Und der hat mich rauslassen, nicht, aus dem jüdischen Internat.
Nach dem Krieg arbeitete Oswald Fuchs zunächst in verschiedenen Berufen, war Hilfsarbeiter auf dem Bau, Spediteur und Versicherungskaufmann. Dann studierte er Schauspiel. Seitdem steht er auf der Bühne. Er tritt in Fernsehfilmen auf und verkörpert dort die verschiedensten Rollen.
Und habe immer wieder Juden gespielt. Und alles das, was man halt erlebt hat oder ja, erlitten zum Teil, ja, ich habe sie benutzt, die Verletzungen auf die Bühne zu bringen oder vor die Kamera. Und nicht zu jammern, sondern sarkastisch oder zynisch drüber zu gehen. Als ästhetisches Mittel. Und vor allem habe ich nicht die Angst gespielt, weil die Juden auf der Flucht haben keine Zeit gehabt für Angst.
Hast du nach dem Krieg mal das Bedürfnis gehabt, deinen Vater zu suchen?
Nein.
Warum nicht?
Ja, wahrscheinlich hat es mich nicht interessiert. Wie gesagt, er war für mich keine Vaterfigur.
Böse Träume schreckten mich und am frühen Morgen erwachte ich durch ungewohnten Lärm. Auf allen Seiten eine große Menge Volkes. Die 3 Juden stammelten mit bebenden Lippen ihre uralten Gebete. So gingen sie zum Martertode, in ihren spitzen Judenhüten, am Arm den gelben Fleck und um den Hals die Schandkrause. Das Stadttor lag schon hinter uns, da ging Unruhe durch die Menge. Angstvolles Geraune und alles deutete nach vorn. Ich blickte hin und sah ihn, wie er dem Zug voranschritt, und das Herz erstarrte mir in Grauen. Und ringsum flüsterte das Volk: Seht ihr ihn nicht? Das ist der Jud, der Ewige, der Ahasverus, der seine Landsleute zum Tod geleiten tut. War er's oder war er's nicht? Der Fremde, der mich einst verfluchte. Ich konnte ihn nicht mehr deutlich sehen. Denn er zog weiter, bis er am Waldesrand verschwand.
Die Unterlagen des Internationalen Roten Kreuzes bestätigen das schreckliche Ende von Oswald Lewet. Am 5. Oktober 1942 wurde er von seiner letzten Wiener Wohnadresse abgeholt und in die Vernichtungsstätte Mali-Trostinec bei Minsk deportiert. Es war der letzte Zugtransport, der von Wien in Richtung Minsk abging. Von 547 Menschen kehrten nur 2 Überlebende zurück. Die Aufzeichnungen des Zeitreisenden enthüllen, bei dem Versuch, verändernd in die Weltgeschichte einzugreifen, ist Erasmus Büttgemeister gescheitert. Nach dem verunglückten Bau einer Dynamomaschine wurde er der Hexerei bezichtigt und zum Tode verurteilt.
Nun werden sie bald kommen, mich zu holen. Ich muss das Buch beschließen. Wenn sie die Handschrift bei mir finden, wird sie als Hexenwerk verbrannt. Darum versenke ich sie ins Gemäuer. Und den toten Stein beschwöre ich, dass er mein Geheimnis treu bewahre. Und dich, ferner Leser, den das Schicksal auserkor, mein Geheimnis zu entdecken, ich grüße dich. Erasmus Büttgemeister.
März 2012. Unterwegs zum 2. Wiener Bezirk, zusammen mit Oswald Fuchs. Seitdem wir die U-Bahn-Station verlassen haben, wirkt er zögerlich, fast ein wenig verunsichert. Es kann nicht mehr weit sein, versichert er mir. Dann stehen wir vor dem gesuchten Haus, in der Heinestraße 33.
Da steht eingelassen in den Bürgersteig Oswald Levet, 7.5.1884, deportiert 1942, Mali, Trostinec, ermordet am 9.10.1942. Und daneben steht eine Gedenktafel von Jura Seufer, das war ein berühmter Literat in Österreich.
Wann warst du das erste Mal hier?
Vor 2 Jahren. 2010.
Was war der späte Grund?
Da habe ich durch meine Nichte erfahren, dass es diese Tafel gibt. Ja, das war eigentlich eine Neugierde nach meinem Vater, der jeden Tag ins Bewusstsein gerät.
Wie kam es zu dieser späten Neugierde?
Ja, simpel gesagt ist ja doch mein Vater.
Der Zeitreisende von Ansbach oder Wer war Oswald Levet? Sie hörten die Wiederholung einer Sendung von Thomas Gewert aus dem Jahr 2012. Es sprachen Rudolf Kuckelsberger, Sebastian Miro und Andreas Helgi Schmidt. Ton und Technik Renate Tiffert und Martin Vögele, Regie Maria Omer, Redaktion Elinor Krogmann.